Einen wunderschönen guten Morgen.
Auferstanden. Was bedeutet dieses Wort? Der Herr ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Bedeutet es, dass nach Jesus 1.0 nun eine verbesserte Version Jesus 2.0 kommt? Ist der Begriff auferstanden vielleicht vergleichbar mit der zerstörten Kirche Notre Dame, die vielleicht in 5 Jahren wieder in neuem und vielleicht noch eindrucksvollerem Glanz erstrahlen wird, sozusagen auferstanden aus Ruinen? Doch all das ist mit diesem Begriff nicht gemeint. Denn wir wissen, auch eine verbesserte Version 2.0 wird irgendwann veraltet sein. Und auch ein prächtig wiederhergestelltes Bauwerk wird irgendwann zum Staub zerfallen. Denn in dieser Welt regiert der Tod. Oder besser gesagt, in dieser Welt hat der Tod regiert. Bis zu einem bestimmten und noch nie dagewesenen Augenblick. Ein Augenblick, mit dem letztlich kein Mensch je gerechnet hätte. Weil er nämlich alle menschliche Vorstellungskraft sprengt. Jesus ist auferstanden von den Toten. Auferstanden meint also, das Unvorstellbare ist geschehen. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus lebt. Er ist Herr, auch über den Tod und über alle Mächte des Verderbens, die die Welt und die Menschen bisher in ihren Klauen hielten. Jesus ist Sieger. Das ist ganz eng verbunden mit Ostern. Er wird nie mehr veralten. Von ihm braucht es keine neuen Versionen 3.0 oder 4.0 oder was dann immer noch kommen mag. Und er wird nie mehr zu Staub zerfallen. Ein ganz begeistertes Staunen durchzieht die biblischen Osterberichte, wenn ihr sie lest. Man kann es spüren. Die Überzeugung, hier beginnt etwas völlig Neues, völlig analogielos in der Weltgeschichte. Ein schöpferischer Neuanfang, eine neue Schöpfung. Gottes Reich bricht sich Bahn mitten in diese Welt hinein. Und es ist kein Zufall, dass die ersten Erscheinungen des Auferstandenen am frühen Morgen bei Sonnenaufgang geschehen sind. Bei Anbruch eines neuen Tages, am ersten Tage einer neuen Woche. Mit der Auferstehung Jesu spricht Gott ein neues Schöpfungswort. In der christlichen Tradition wurde Ostern, beziehungsweise auch der Sonntag dann, als achter Schöpfungstag bezeichnet. Also nach den 7 Tagen der ersten Schöpfung kommt nun ein neuer Tag, auch am ersten Tag der Woche, der 8. Schöpfungstag. Deshalb gibt es auch hier und dort Oktogons, also 8-eckige Kirchen. Sie weisen hin auf diesen Neuanfang, den Gott in Jesus Christus am Ostermorgen gemacht hat. Dieser 8. Schöpfungstag, Ostern, auferstanden. Und das Staunen wird noch größer, denn Jesus ist nicht nur für sich auferstanden, sondern auch um alle, die an ihn glauben, und schließlich sogar die ganze Schöpfung mit hineinzuziehen in sein Auferstehungsleben, in diese neue Schöpfung, in das Reich Gottes. Und einer der Ersten, der das erfahren durfte, das war mein Namensvetter Thomas. Er hatte ja bekanntlich einige Zweifel, aber am Ende steht er vor Jesus. Und wie wir eben gehört haben, bekennt er vor ihm und zu ihm hin das Glaubensbekenntnis. Ganz kurz, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Und das ist die Erfahrung, die bis heute immer wieder gemacht werden konnte, und deshalb stehe ich auch heute hier, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, viele von euch, die meisten, sind deshalb auch hier, oder vielleicht sind auch manche hier, weil sie spüren, hier ist noch etwas, was sie ins Staunen bringen wird, mit dem sie bisher nicht gerechnet haben. Zielpunkt der Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu Christi ist genau dieser Augenblick, wenn ein Mensch anfängt zu vertrauen, dass Jesus das letzte Wort hat und nicht mehr Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Ich möchte mit uns jetzt noch ein wenig darüber nachdenken, was bedeutet es, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Was bedeutet es für unsere Zukunft oder auch für unsere Gegenwart, für unser Leben? Und wir bekommen ganz viele Impulse, auch aus diesem Text heraus, den wir gerade gehört haben, diesem Osterbericht bei Johannes. Und das Erste, was mir ins Auge sticht, auferstanden, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet Sieg über die Angst. Sieg über die Angst. Aus Angst haben die versammelten Jünger ihre Türen fest verschlossen. Und ich kann das sehr gut verstehen. Denn Angst kenne ich natürlich auch. Wie du wahrscheinlich auch. Der Begriff Angst ist verwandt mit Enge. Und deshalb ist der enge Raum hinter den verschlossenen Türen ein sehr passendes Sinnbild für den Zustand der Jünger. In gewisser Weise ist diese Szene, die Jünger zusammengedrängt in dem engen Raum hinter den verschlossenen Türen, ein Sinnbild für den Zustand dieser Welt. Sie hat doch auch immer wieder etwas Beängstigendes. Aber Jesus ist auferstanden. Er kommt mitten hinein in diese verschreckte Truppe und lässt sich auch von ihren verschlossenen Türen nicht aufhalten. Es ist kein Hindernis für ihn. Nun, es gibt einige gute Hilfsmittel, um einen besseren Umgang mit seinen Ängsten zu erlernen, um auch therapeutisch darauf einzuwirken. Aber das beste Heilmittel gegen die Angst, das ich kenne, ist die Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen. Und dadurch sind die Jünger offensichtlich völlig umgekrempelt worden. Sonst wären sie mit Sicherheit nicht aufgebrochen, bis an die Enden der Welt, hätten nicht freudig die Botschaft von Jesus Christus verkündigt, denn die Umstände haben sich ja eigentlich gar nicht geändert. Aber sie selbst haben Mut bekommen, weil sie Jesus begegnet sind und die Angst bei ihnen überwunden wurde. Die Botschaft, die ich im Osterevangelium höre, lautet: Jesus ist da. Er ist jetzt auch hier mitten unter uns. Und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er möchte nicht, dass wir in einer Atmosphäre der Enge und der Angst leben. Das möchte er für keinen von uns. Natürlich, manchmal ist es auch hilfreich, wenn man vorsichtig ist oder sagt, das ist jetzt eine Sache, da muss ich aufpassen. Aber wir sollen nicht von Angst beherrscht sein. Das ist nicht Gottes Wille. Jesus flößt uns vielmehr Zuversicht und Hoffnung ein. Nun, wir können den Sieg über die Angst nicht konservieren. Wir brauchen immer wieder den Zuspruch des Evangeliums und wir brauchen die lebendige Beziehung zu Jesus. Deshalb wurde übrigens auch mit diesen Erscheinungen des Auferstandenen am ersten Tag der Woche auch die Tradition des Sonntagsgottesdienstes begründet. Weil manche fragen sich auch, wieso ist an die Stelle des Sabbats eigentlich der Sonntag getreten? Und wo findet man das in der Bibel? Genau hier begann die Tradition. Uns wird zweimal berichtet, dass die Jünger sich versammelt haben am ersten Tag der Woche und dass ihnen dann der Herr begegnet ist. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir doch so weiter. Und Jesus hat es auch bestätigt. Und das ist in der Schrift der Tag des Herrn, der Versammlungstag der Christen. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr eben diese Angst, aber seid mutig, seid kühn, heißt es sogar wörtlich dort in Johannes 16, 33. Ich habe die Welt, das, was euch Angst macht, überwunden. Das Zweite, was ich verbinde mit auferstanden, das ist eine Theologie der Hoffnung. Wir wissen, die Jünger Jesu haben die Türen nämlich auch wieder geöffnet und sie sind mit neuem Mut und mit neuer Zuversicht bis an die Enden der Welt aufgebrochen. Sie wollten diese Welt für Christus gewinnen und auch zum Guten verändern. Licht in die Finsternis bringen und Salz in der Suppe sein. Jesus hat ja gesagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Und das bedeutet ja auch, zu wirken in dieser Welt und ja, sie besser zu machen, ihr zu helfen. Ich bin ein Anhänger einer Theologie der Hoffnung, einer Theologie der Zukunft, einer Theologie des Vertrauens auf Gott, der in Jesus Christus gezeigt hat, dass diese Welt ihm immer noch am Herzen liegt und jeder einzelne Mensch, der über diese Welt geht. Manch einer denkt vielleicht, ja, das ist doch sowieso, geht alles den Bach runter. Ich glaube, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten bedeutet, dass Gott ein Ja hat zu dieser Welt und ein Ja zu dir und zu mir und dass wir zuversichtlich diese Welt auch gestalten sollen. Schon vor vielen Jahren in meinem Studium an der Universität in Tübingen, da lehrte Jürgen Moltmann, der immer noch lebt, schon hoch betagt, und er hat ein wunderbares Buch, hat mehrere geschrieben, das ich ehrlich gesagt später erst entdeckt habe, Theologie der Hoffnung. Und wer ein bisschen theologisch interessiert ist, dem kann ich die Bücher von Moltmann empfehlen. Der gekreuzigte Gott, Theologie der Hoffnung. Und Moltmann schreibt, und das habe ich euch jetzt mitgebracht, ein kleines Zitat aus diesem Buch: Diese Hoffnung macht die christliche Gemeinde zu einer beständigen Unruhe in menschlichen Gesellschaften, die sich zur bleibenden Stadt stabilisieren wollen, also die sich nicht verändern wollen. Sie macht die Gemeinde zum Quellort immer wieder neuer Impulse für die Verwirklichung von Recht, Freiheit und Humanität, hier im Lichte der angesagten Zukunft, die kommen soll. Und diese Gemeinde ist verpflichtet zur Verantwortung der Hoffnung, die in ihr ist. Was hier kurz zusammengesagt ist, das Thema des ganzen Buches, ist ein Ansporn dafür, Zuversicht zu haben für diese Welt und die Dinge anzupacken. Und ich denke, als Nachfolger Jesu Christi haben wir eine doppelte Verantwortung. Wir sollen Jesus natürlich in diese Welt bringen, der Menschen retten und erlösen möchten, damit sie ewiges Leben empfangen. Aber wir dürfen auch den Auftrag sehen, Erlösung in diese Strukturen dieser Welt hineinzubringen. Und auch wenn wir unseren Berufen nachgehen, in unterschiedlichen Professionen, dass wir dort auch mit dem Bewusstsein hineingehen, wir wollen Reich Gottes bauen. Ob an der Schule als Lehrer oder an der Werkbank, in der Werkstatt oder als Ingenieur eben in einem Unternehmen, wo auch immer du bist. Das Reich Gottes und Jesus Christus kommt mit dir und all die Dinge, mit denen du dich dort beschäftigst, sind ihm auch wichtig. Auch unsere ganzen sozialen und organisatorischen Zusammenhänge, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch die Politik. All das ist Gott wichtig und all das hat zu tun mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Sie ist ein Zeichen der Hoffnung für diese Welt und ein Ansporn, sich für diese Welt einzusetzen. Und ich denke, eine Ermutigung für die junge Generation, die jetzt ja auf die Straßen geht, weil sie Angst hat, dass ihnen die Zukunft genommen wird. Und es ist eine Ermutigung auch für die Best-Ager, ja, die schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind auf der Skala, dass sie sagen, ja, wir wollen weiter dranbleiben, weil wir diese Ewigkeitsperspektive haben, aber weil diese Welt und auch die jungen Menschen uns am Herzen liegen, die nächsten Generationen. Auferstanden bedeutet für mich auch Kraft zum Leben. Jesus haucht seine Jünger an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Wir verbinden das ja eigentlich mit dem Pfingstereignis, aber wie wir sehen, fließt der Geist auch schon zu Ostern. Und diese Szene erinnert natürlich an den biblischen Schöpfungsbericht. Dort wird geschildert, dass Gott dem Menschen bei seiner Erschaffung seinen Heiligen Geist eingehaucht hat. Und dass der Mensch so gerade so durch diesen Odem Gottes zu einem lebendigen Wesen wurde. Und Jesus, das sehen wir an diesem achten Schöpfungstag, dem Tag der Neuschöpfung, schenkt denen, die an ihn glauben, dieses neue Leben, indem er ihnen sein Leben, seinen Heiligen Geist einhaucht und sie zu einer neuen Kreatur macht, von Neuem geboren und erfüllt mit der Kraft des Himmels. Wie können wir diese Kraft erfahren? Ich denke, ein Punkt ist, wir dürfen lernen, Gnade zu nehmen, uns beschenken zu lassen. Jesus hat ja hier keine Bedingungen gestellt, sondern einfach gesagt, nehmt hin, empfangt. Kannst du Geschenke annehmen? Ja, ne? Glaube ich. Aber ich merke, es ist oft das Gefühl, man muss das irgendwie ausgleichen. Irgendwann vielleicht mal ein entsprechendes Gegengeschenk zu leisten. Aber Jesus erwartet das hier nicht. Er sagt, nimm hin, empfang den Heiligen Geist. Und das bedeutet, Gott ist für dich. Lass das mal auf dich wirken. Gott ist für dich. Und denkst du, ah ja, aber. Jetzt nimm mal das Ja, aber weg, was sich gerade gemeldet hat. Sagt, Gott ist für dich. Ohne Wenn und Aber. Sag Ja dazu. Und wenn du Gott bittest, dann hab auch die Zuversicht, dass er dir geben möchte. Bitte und empfange. Und das Zweite, lerne, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Ist der Wind, der Odem Gottes. Und wenn wir uns vom Geist leiten lassen, dann spüren wir auch plötzlich seine Kraft. Da ist der Blick in das Pfingstereignis ganz interessant. Da kommt der Heilige Geist ja auf die Jünger in Apostelgeschichte 2 und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und er gab ihnen Impulse zu reden. Und als sie anfingen zu reden, da fing der Geist auch an zu fließen und zu wirken. Und so ist es ganz oft, wenn wir die Worte sagen, zu denen Gott uns motivieren will, Worte der Liebe, der Heilung, der Versöhnung, oder wenn wir die Taten tun, die diese Welt besser machen und Gottes Leben in diese Welt bringt, dann spüren wir plötzlich, wie der Geist auch anfängt zu fließen und Jesus das bestätigt. Wenn wir gute Entscheidungen treffen. Es gibt sicher noch andere Aspekte, aber diese zwei sehe ich heute. Und das Vierte, was bedeutet auferstanden? Es bedeutet Vollmacht zur Versöhnung. Jesus sagt diesen bemerkenswerten Satz, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Ich habe oft über diese Bevollmächtigung nachgedacht und glaube, dass im Zentrum tatsächlich diese Bevollmächtigung zur Versöhnung steht. Jesus ist gekommen, um Versöhnung in die Welt zu bringen und dafür ist er am Kreuz gestorben. Und erst in diesem Augenblick am Kreuz, als er alles vollbracht hat, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und diese Versöhnung bekommen wir von ihm geschenkt. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit unseren Mitmenschen, auch Versöhnung mit uns selbst. Und diese Versöhnung sollte er jetzt aber nicht stehen bleiben, sondern wir haben den Auftrag, jetzt auch in uns diese Versöhnung weiterzugeben an andere Menschen. So wie wir im Vater unser ja auch beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir nehmen, empfangen und geben weiter. Ein beeindruckendes Beispiel für jemanden, der das umgesetzt hat in die Tat, ist für mich Nelson Mandela. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Roeder weiß es authentisch. Auch er ist kein Heiliger gewesen. Oder? Er hat auch am Anfang durchaus auch Gewalt gebraucht, war dann im Gefängnis, aber er hat dann sich von Gewalt verabschiedet. Im Gegensatz zu seiner Frau Winnie Mandela. Und hat sich davon abgegrenzt und gesagt, es bedarf der Vergebung. Natürlich auch der Gerechtigkeit. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, aber er hat auf Vergebung und Versöhnung gesetzt, nicht auf Rache und Gewalt gegen Gewalt. Er hat sein Christsein nie besonders herausgestellt, aber ich habe mich jetzt dann doch nochmal informiert und er war Christ. Und ich bin davon überzeugt, dass er diesen Auftrag zur Versöhnung letztlich aus dieser Begegnung, aus dem Glauben an den Auferstandenen herausgezogen hat. Wir sehen natürlich auch heute, dass das Werk der Versöhnung nicht zu Ende ist, nicht in Südafrika, nicht hier bei uns. Es braucht Menschen, die weitermachen und dieses Werk fortsetzen im Namen des Herrn. Diese Welt braucht die Boten der Versöhnung. Und als letztes, auferstanden bedeutet Glaube an Jesus Christus. Jesus sagt ja zu Thomas, zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Und da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und damit meinte er uns. Ich habe mich gefragt, was bedeutet für mich Auferstehungsglaube? Und da musste ich auch in diesem Zusammenhang an einen Bilderrahmen denken. Auferstehungsglaube bedeutet für mich die Überzeugung, dass diese Welt, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können und sehen können, nicht die ganze Wirklichkeit ist. Sondern diese Welt hat einen Rahmen. Und der Rahmen ist größer als sie und er gibt ihr Halt. Und dieser Rahmen und an dem Rand dieses Rahmens und über diesem Rahmen thront der allmächtige Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Jesus Christus in Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er gibt dieser Welt diesen Rahmen. Und das ist die Sicht des Glaubens. Diese Welt hat nicht das letzte Wort, sondern der Gott, der größer ist als diese Welt. Und ich sehe Jesus. Und ich möchte ermutigen, wenn Menschen heute hier sind, die sagen, ich möchte mehr darüber wissen. Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Ich will in Kontakt kommen mit ihm, dass sie sich zum Alpha-Kurs auch melden, von dem Pierik heute erzählt hat. Eine tolle Gelegenheit ist, um ihn kennenzulernen. Der Herr ist auferstanden. In ihm haben wir Sieg, Hoffnung, Kraft, Vollmacht und Glauben. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Osterfest. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.